Worin liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen? Schüler sagen, Lehrer haben's gut. Schüler sagen, Lehrer haben's gut. Na, rausgefunden?
Anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verbockt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Nacksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte. Oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Nacksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Nacksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Na, rausgefunden? Na klar. Es ist das zweite Komma. Und mein heutiger Interviewgast ist bekannt wegen seines Spruches Na, Komma weil. Er ist wie ich Lehrer, mit Leib und Seele. Er brennt für das Fach Deutsch. Wie man erkennen kann, Kommas sind eines seiner Lieblingsthemen. Er ist im aktiven Schuldienst. Er ist Schulleiter in Sachsen und eine Persönlichkeit, die wie sein Satz Komma weil immer Ursachen, Begründung und die Klärung von Herausforderungen mag. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Herrn Igor Bastian. Einen wunderschönen guten Tag.
Ich grüße Sie, Frau Nolte.
Was macht Ihrer Meinung nach das Komma so besonders?
Ja, das Komma ist natürlich für viele Schülerinnen und Schüler eigentlich nichts anderes als der Ausdruck der Atempause. Da wir in einer atemlosen Zeit leben, benutzen viele Schülerinnen und Schüler das Komma gar nicht mehr. Und ich glaube, dass es auch eine Aufgabe von Schule sein kann und meine im Besonderen, das versuche ich seit 31 Jahren, Schüler auch mal zum Pause machen, zum Atmen, zum Komma setzen zu bringen. Und da ist sozusagen die Orthographie ein schönes Mittel, das Sprachbewusstsein, das Sprachgefühl zu stärken, wiederherzustellen und das zu nutzen, was uns unsere Sprache bietet. Das ist mein Ansatz und dem bin ich bisher treu geblieben und hoffe, dass ich das auch die letzten Jahre, die ich noch im Dienst bin, noch 9 bis 10 so halten werde.
Das ist natürlich auf die Sprache Deutsch zurückgeführt oder auf das Fach Deutsch zurückgeführt, eine faszinierende Überlegung, weil ja viele Menschen insgesamt diese Wechselwirkung zwischen Spannung und Entspannung überhaupt nicht mehr richtig ausleben können. Und wenn man das schon im Kleinen sieht, dass das Komma ja eigentlich eine Atempause ist, dann, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Sie mein Deutschlehrer wären, würde ich dann wahrscheinlich einmal ganz tief durchatmen.
Das ist ein großer Wunsch, ja. Also wir haben ja auch eine Schülergeneration, in der gibt es gar keinen Unterschied mehr zwischen Unterricht und Pause. Die sitzt in der Pause, ich hatte heute früh gerade Unterricht, völlig unverändert an der Stelle, wo sie vorher gesessen hat. Die machen gar keine Pause. Mhm. Ne? Die machen kein Komma, wo man mal durchatmet, wo man mal aufsteht, wo man mal geht, sondern das Handy wird genommen, wird schaut drauf und nach 10 Minuten geht es weiter und die nächste Unterrichtsstunde beginnt. Das heißt also, ich glaube, man kann auf diesem Weg, das ist natürlich nur ein Hilfsinstrument, aber man kann damit schon versuchen, Leute, macht mal einen Break, macht mal eine Unterbrechung, verändert mal etwas. Und ich glaube, auch in der Haltung, in der Körperlichkeit, in der Bewegung, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil ansonsten haben wir dicke Daumen und schiefe Rücken irgendwann. Und insofern ist das ein kleiner Hilfskniff. Mhm. Und Sie haben es ja schon gesagt, also ich mache das eigentlich, solange ich Lehrer bin, dass ich also gerade die Zeichensetzung sehr, sehr wichtig nehme und auch die Kommasetzung. Ich habe mir abgewöhnt, in Diktaten zu sagen, wie viele Kommas drin sind, als ich sie noch geschrieben habe, weil dann wird der Salzstreuer genommen und irgendwas irgendwo hingeschüttet. Das ist nicht Sinn der Sache. Dann kommt sowas raus wie in Ihrem Beispiel am Anfang, sondern man muss schon sinnvoll Kommas setzen an Stellen, wo man eben tatsächlich kurz verweilt, um es mal mit Goethe zu sagen, und mal kurz Luft holt. Insofern ist das ein schönes Bild und deshalb reite ich immer ein bisschen drauf rum. Meine Schüler mögen das nicht so sehr, völlig klar. Und dann gibt es ja noch Semikolon und Klammern und Bindestriche und Gedankenstriche und all die anderen hübschen Dinge, womit wir also Unterbrechungen herbeiführen können. Aber das Komma ist halt das Nonplusultra schlechthin.
Kennengelernt haben wir uns bei einer Veranstaltung der Barmer im letzten Jahr. Da ging es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Wir beide waren sehr interessiert an der Veranstaltung. Es gab gutes Faktenmaterial, jedoch die Schlussfolgerungen waren für unsere Überlegungen zu kurz gedacht. Und deshalb sind wir ins Gespräch gekommen und im Endeffekt landeten wir beim Thema Bildung. Die UNESCO-Bildung für das 21. Jahrhundert setzt 5 Säulen. Und zwar erstens Lernen zu wissen, zweitens Lernen zu tun, drittens Lernen zusammenzuleben, viertens Lernen zu sein und fünftens Lernen, sich selbst und die Gesellschaft zu verändern. Was bedeutet für Sie konkret Bildung?
Das ist ein weites Feld, würde Fontane oder auch Krass sagen, egal wen man jetzt fragt. Also Bildung, das, was Sie zitiert haben, ist natürlich das, was wir eigentlich leben und fühlen sollten. Wir in Schule leben das Ganze ja in sehr strukturierter Weise. Ich persönlich sehe Bildung immer im Spannungsverhältnis zwischen dem, wo wir hergekommen sind und dem, wo wir hingehen. Also immer zwischen dem Verstehen des Vergangenen und dem Gestalten des Zukünftigen. Das heißt, Schule muss einerseits traditionell sein und andererseits muss sie aber eben zukunftsweisend sein. Dazu muss sie aber natürlich auch in der Lage sein, zu wissen oder zumindest eine Idee davon zu haben, was Zukunft verlangen könnte. Sie haben gesagt, zu verändern und zusammenzuleben. Das Zusammenleben verändert sich. Also Bildung im Kern heißt natürlich Wissen, natürlich. Aber es heißt tatsächlich, so wie wir an vielen Stellen jetzt merken, dieses Leben zu gestalten, in dem wir uns befinden. Und gerade unsere junge Generation ist ja, und ich glaube, das wird immer ein bisschen ausgeblendet, deshalb ist dieser Themenbezug, den Sie gebracht haben, eigentlich sehr gut. Das ist ja auch keine einfache Zeit, in der diese junge Generation groß wird. Es ist eine Generation, die eigentlich von Unsicherheiten umgeben ist, von Chaos, Krisen, Kriegen, Situationen, wie wir sie vielleicht in diesem Maße Jahrzehnte nicht hatten, Veränderungen technischer Natur, der Digitalität etc. etc. Und da ist es sozusagen sehr schwer, Schule so zu definieren oder ich als Person so zu definieren, dass wir in der Lage sind, den jungen Menschen tatsächlich was mitzugeben. Das ist mein Anspruch. Ich denke, dass das Schüler auch das, und im Sinne des Schülers als Lernender in einer Schule, dass er von uns erwarten kann, dass wir ihm als Begleiter, als Unterstützer etwas mitgeben für sein Leben, für die Zukunft, ihn fit machen und dass er das, was wir mit dem Begriff der Kompetenz umschreiben, tatsächlich lebenstüchtig machen, lebensfähig und problemorientiert auch Dinge angehen zu können. Und das ist, glaube ich, eine Erwartung, die Sie völlig zu Recht haben. Und da ist, glaube ich, Schule auf einem sehr suchenden Weg momentan.
Für mich war es immer so, dass ich habe das auch gelebt, aber es ist von vielen nicht akzeptiert worden. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss die Kinder besser entlassen, als ich es selber bin. Oder wissender. Das ist nicht, oder sag mal, die Möglichkeit, den Kindern zu geben, wissender zu werden, als ich es bin. Denn ansonsten würden wir gesellschaftlich auf der Stelle treten. Wenn ich jetzt Sie konkret frage, was bedeutet das jetzt für Ihre Schüler? Welche Herausforderungen ploppen da für Sie als Lehrer ganz konkret auf?
Sie haben ja angesprochen, das Thema der psychischen Gesundheit. Es ist ein Thema. Wir hatten vor kurzem eine Studie der Vodafone-Stiftung zur Einsamkeit. Und da gab es ein interessantes Ergebnis. Das habe ich auch meinen Schülern vorgestellt, nämlich die Frage, was beeinflusst sie am meisten? Da war unter anderem Social Media dabei und da war eben auch Schuldruck. Und ich habe immer gefragt, es gibt 2 Zahlen, 29% und 72. Und die Zahl 72% bezog sich tatsächlich auf Schulleistungsdruck. Und die Zahl 29% auf Social Media. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, ob wir nicht von einer Phantomdebatte hinterherrennen, wenn wir uns über Handyverbote und Ähnliches unterhalten, während wir auf der anderen Seite als Institution Schule offensichtlich eine solche Situation schaffen, dass junge Menschen leiden oder sich nicht wohlfühlen, psychisch krank werden. Das ist also, glaube ich, eine Herausforderung, dass wir junge Menschen gesund in die Zukunft begleiten. Das ist, glaube ich, die erste Herausforderung. Das zweite, Sie haben es genannt, dass wir sie kompetent, dazu kann man Wissen natürlich zählen, dass wir sie kompetent begleiten. Und natürlich ist das Ziel, dass sie schlauer rausgehen, als wir es jemals waren. Das ist das Ziel. Ja, wir haben immer gesagt, der Lehrer, also eine Eins ist immer, wenn du mehr weißt als der Lehrer. Das ist das klassische Modell. Das ist natürlich nicht ganz richtig, aber am Ende zeigt es doch, dass jemand auf sehr hohem Niveau etwas verstanden, etwas durchdacht hat. Also denke ich, dass Kompetenz das Zweite ist. Aber ich glaube, dass eine Handlungsfähigkeit auf vielen Feldern ganz wichtig ist. Also zu verstehen, was passiert. Und da fühle ich mich als Deutschlehrer immer wieder zurückgeworfen auf das klassische Modell, wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz reden oder über jede andere Form von Digitalität, dass wir letztlich den jungen Menschen in die Hand geben müssen, eine Quelle zu prüfen, sie zu durchschauen, sie zu hinterfragen. Mhm. Und das ist ganz klassisch, ob ich einen Zeitungsartikel nehme, den ich ausschneide, oder ob ich ein Produkt einer künstlichen Intelligenz nehme, das macht am Ende keinen Unterschied. Ich muss fragen, woher kommt es, wem dient es, und muss also auch die Analyse der Quelle, die dahinter steht, versuchen. Denn am Ende muss ich dafür gerade stehen, wenn ich das benutze oder nicht benutze. Also ich glaube, das sind so Momente, wo wir die Herausforderung sehen. Und ich habe es ja schon gesagt, ich sehe eben auch, dass unsere jungen Menschen, die wir immer so gern sagen, oh, die haben alles so leicht und so weiter, das sehe ich überhaupt nicht. Ich bin da ein großer Anhänger von Alma Falani mit seinem Buch Kinder ohne oder Minderheit ohne Schutz. Das ist, glaube ich, ein Thema. Habe das auch in vielen Veranstaltungen schon zitiert. Das ist also wirklich eine, wo der Krisenzustand zum Normalzustand geworden ist. Das sehe ich schon. Und insofern denke ich, ist hier auch die Herausforderung, wirklich einen Schutzraum zu schaffen. Schule sollte ein Schutzraum werden, in dem sich junge Menschen auch ausprobieren können, wo sie Fehler machen können und wo sie nicht dafür bestraft werden, dass sie diese Fehler machen.
Da bin ich jetzt bei einer nächsten Frage. Sie arbeiten als Schulleiter in einem Berufsbildungszentrum. Ist es Ihrer Meinung nach heute notwendig, dass jeder Abitur machen muss? Und was halten Sie von der gymnasialen Bildung?
Also grundsätzlich vielleicht nochmal zu meiner Schule. Also ich bin der Schulleiter des beruflichen Schulzentrums Friedrich Siemens in Pirna. Wir haben insgesamt knapp 2000 Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Auszubildende, 120 Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben 5 verschiedene Schularten, in denen wir unter anderem auch zur allgemeinen Hochschulreife, zur Fachhochschulreife führen. Mhm. Das berufliche Gymnasium, die Fachoberschule. Wir haben die klassische Berufsausbildung in der Berufsschule, die vollzeitschulische Berufsausbildung in der Berufsfachschule, und wir haben die berufliche Weiterbildung in der Fachschule. In unserem Fall ist das die Erzieherausbildung. Heißt also, ich habe heute früh gerade die Prüfung eröffnet im beruflichen Gymnasium. Wir sind auch eine Schule, die das Abitur anbietet. Aber ich persönlich bin von Hause aus studierter Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte, komme also aus dem Stall, wenn ich das mal so sagen darf, der gymnasialen Bildung, habe mich aber in den letzten Jahrzehnten doch ein bisschen davon entfernt, weil ich glaube, nein, die Antwort auf Ihre Frage lautet, nicht jeder muss Abitur machen. Das kann man zunächst mal sagen. Sie können auf jedem anderen Bildungsweg sowohl was die Lebensarbeitsleistung als auch was das Lebensarbeitseinkommen, das wird ja häufig angeführt, können Sie Gleiches erreichen. Sie können auf höchstem Niveau arbeiten in Unternehmen. Wenn Sie sich in Unternehmen, die unsere Ausbildungspartner sind, umschauen, was dort verlangt wird von einem heute Berufsabschluss, von einem Gesellen, das entspricht dem, was wir vor 2 Jahrzehnten noch als Studium absolviert haben. Das heißt, hier haben wir also ein sehr hohes Niveau an Ausbildung mittlerweile erreicht. Und Abitur ist aus meiner Sicht zu glauben, dass man immer erstmal auf den Berg steigen muss, um dann am Ende zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, auf welchen Berg ich da runtersteige. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Das überfordert einerseits das Gymnasium, und wir kommen dann, Sie haben es so ein bisschen angedeutet, auch in so eine elitäre Richtung. Das Abitur ist doch kein Selbstzweck. Also es geht doch darum, dass wir Menschen dazu befähigen, das bestmöglich für sich und aus sich zu machen. Mhm. Und im Umkehrschluss heißt das, es muss nicht jeder in ein allgemeinbildendes und auch nicht in ein berufliches Gymnasium. Wir haben den großen Vorteil, dass bei uns Schülerinnen und Schüler kommen, die nach der 10. Klasse sagen, ja, Also ich will noch nicht aufhören mit Schule. Ja, ich fühle mich in der Lage, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und ja, ich bin auch aufgrund meines Zeugnisses und meiner Kompetenzen befähigt, das zu schaffen. Das heißt, sie kommen zu uns, bewerben sich, hängen noch mal 3 Jahre ran und erwerben dann nach 3 Jahren eine allgemeine Hochschulreife und gehen dann viel zielgerichteter in ein Studium. Und das sind in Sachsen, kann man das sagen, etwa ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler, die von einer Oberschule kommen, die nochmal eine Studienqualifikation anschließen. Es kann auch die Fachhochschulreife sein. Wenn ich also weiß, ich will nicht Arzt, Lehrer oder Jurist werden, dann kann ich eben zu einer Fachhochschule gehen oder Hochschule für angewandte Wissenschaften und zur Polizei, zur Feuerwehr, zur Justiz, zu Finanzwesen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, auch in der Verwaltung, wo viele Menschen gut orientiert sind. Also Abitur als Nonplusultra, als goldenes Vlies, das lehne ich völlig ab. Es soll es geben, es soll ein Teil von vielem sein, aber es ist nicht das Nonplusultra. Das Gymnasium als klassisches Modell ist, ich sag mal, elitär konzipiert. Das muss man einfach so sagen. Ich glaube auch, dass das Selbstverständnis der Studierenden und auch der Lehrenden im allgemeinbildenden Gymnasium im Grunde eine gewisse elitäre Sicht hat. Und zwar immer vor dem Hintergrund, dass sie sagen können, wenn du das hier nicht schaffst, dann gehst du halt. Das kann ich im Berufsvorbereitungsjahr oder in der Berufsschule nicht machen, sondern ich bin als dualer Partner des Ausbildungsbetriebes in Verantwortung, in Dienstleistung. Ich bin als Partner des Staates im Übergangssystem jemandem noch einen Hauptschulabschluss zu gewährleisten, der es nicht geschafft hat an der allgemeinbildenden Schule, ihn zu begleiten, dass wir diese jungen Menschen nicht verlieren. Ich spreche vom Berufsvorbereitungsjahr, vom Berufsgrundbildungsjahr, berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen in der berufsbildenden Schule. Das Gymnasium ist immer so, wer nicht mit uns auf den Berg steigt, der bleibt halt zurück. Und dann sollen sich mal andere drum kümmern. Also mein Schulleiter im allgemeinbildenden Gymnasium hat damals gesagt, wenn wir den Schüler wegschicken, dann lösen wir unser Problem, aber nicht seins. Das Verständnis in der berufsbildenden Schule ist, wir müssen das Problem des Schülers lösen, nicht unsers. Und ich glaube, dass das Gymnasium zu stark immer noch verhaftet ist der Tatsache, man hätte ja einen Plan. Das ist das Gymnasium, das ist das Abitur. Und wer das nicht schafft, der hat hier nichts zu suchen. Das ist aber nicht der richtige Ansatz, weil ich glaube, damit wird man auch nicht dem pädagogischen Denken eines Erziehungs- und Bildungsauftrags gerecht. Ich will das nicht generalisieren. Es gibt ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Ne? Ich bin selber auch da gewesen, habe viele gute kennengelernt. Aber eine Mentalität, die so denkt, wir sortieren aus, hat selektive Gedanken, das können wir uns eigentlich überhaupt nicht leisten. Denn Bildung kostet Geld. Und wenn ich jemanden wegschicke, verschwende ich Geld. Das ist das Wirtschaftlichkeitsgebot eines Kaufmanns, würde überhaupt nicht funktionieren mit dem Gymnasium. Das heißt, ich glaube, hier müssen wir ein bisschen ran im Selbstverständnis. Das tut man beispielsweise, indem man eine stärkere Berufsorientierung in die Gymnasien bringt. Das tut man, damit in mehr Praxisorientierung ist, mehr Verzahnung mit Wirtschaft. Ich glaube, dass da vieles passiert, sodass sich dort eine Entwicklung abzeichnet. Aber ich gebe Ihnen recht. Philologenverbände, deutsche Lehrerverbände vermitteln sehr häufig ein sehr konservatives, bewahrendes und sich selbst schützendes Bild. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht zeitgemäß ist.
Momentan, Sie haben es schon gesagt, haben die Prüfungen wieder begonnen. Und Tausende von Schülern schwitzen wieder über den Aufgaben. Viele meinen, dass die Aufgaben heutzutage zu leicht sind und dass das Abitur verschenkt wird und dass viele zu gute Noten haben. Gleichzeitig sagen andere, Noten müssen abgeschafft werden. In Brandenburg gibt es momentan, das ist das erste Mal, in den 10. Klassen im Gymnasium keine Prüfung mehr. Was halten Sie von Prüfungen? Was halten Sie von Noten? Und wie sehen Sie die Gewichtung?
Also ich glaube, Prüfungen muss man unter zwei Aspekten sehen. Auf der einen Seite haben unsere Schülerinnen und Schüler ja auch das Bedürfnis, ihren Leistungsstand zu erfahren, in irgendeiner Art und Weise eine Prüfung zu machen. Die Frage ist, in welcher Weise gestalte ich das? Wir erleben das ja im Bewerbungsprozess. Das kann ein Vorarbeiten sein, das kann ein Praktikum sein, wo man sich beweisen kann. Da geht es gar nicht um Zeugnisse und Noten. Aber natürlich, gerade in theoretischen Bildungsgängen oder studienqualifizierenden Bildungsgängen, sind Prüfungen eben häufig mit Frage-Antwort versehen. Ich sehe Prüfungen also für Schüler schon als wichtige Leistungsstandsmessung. Ich sehe es auch für Schulen als wichtige Leistungsstandsmessung. Wir bewegen uns ja auf eine datengestützte Schulentwicklung zu, in der das ein wichtiges Indiz dafür ist, Qualität von Schule zu definieren, Qualität von Bildung zu definieren, auch Qualität von Erziehung zu definieren. Das heißt also, Prüfung halte ich nicht für abzuschaffen. Die Frage ist, muss man das über Noten machen? Die Note an sich ist aus meiner Sicht auch kein Problem, denn sie ist ein Hilfskonstrukt. Natürlich kann ich sagen, auf einer Skala zwischen 1 bis 6, dann ist die Note 1 eben eine sehr gute. Es wird immer einen subjektiven Faktor geben, ob das jetzt noch eine 1 oder schon eine 2 oder eben auch zu anderen Noten ist. Aber ich muss mich in einem Gesamtgefüge orientieren. Wie bin ich? Das finde ich grundsätzlich nicht falsch. Wir haben ja vor ein, zwei Jahren mal die Diskussion über diese Sportwettbewerbe im Sommer gehabt, dass man sich auch messen kann. Und ich glaube, junge Menschen wollen sich auch messen. Natürlich wollen sie gerne auch gewinnen, das wollen wir alle, aber sie wollen sich auch messen lassen und sie wollen wissen, wo sie stehen. Und dann ist die Frage, wie kommt die Note zustande? Ist die Note ein Gefühl oder ist die Note auf sachlicher Ebene begründbar, warum etwas ist? Und ein letzter Gedanke dazu, und das gilt für Prüfungen wie Noten, ich glaube, wir müssen viel, viel mehr Wert auf den Prozess der Leistungserbringung legen und weniger auf die reine Leistung. Wir wissen, dass es Blackouts gibt. Wir wissen, dass es Prüfungsängste gibt. Wir haben die psychische Gesundheit bereits angesprochen. Das heißt, wir haben Drucksituationen, die nicht das reale Leistungsvermögen abrufen. Und da kann man sich behelfen, indem man tatsächlich sagt, wir haben eine Entwicklung, wir haben einen Prozess. Eine Leistung hat verschiedene Stufen. Ich kann es begleiten. Ich kann es als Lehrer auch unterstützen. Ich kann bestimmte Hilfen nutzen. Und da glaube ich, wenn wir den Fokus stärker darauf legen, kommen auch dem Bildungsgedanken und dem Erziehungsgedanken viel näher. Weil das ist das Leben. Das Leben besteht also nicht immer nur aus momentanen Leistungserbringungen, sondern aus einer Stetigkeit, aus Alltag, aus Beständigkeit und Verlässlichkeit. Und ich glaube, wenn wir das verstärkt in Prüfungsmöglichkeiten abbilden, dann fände ich das besser, als jetzt zu sagen, wir tauchen einmal rein mit einer Studie, einmal rein mit einer Vergleichsarbeit oder einmal rein mit einer Prüfung, sondern wir sollten eher den Prozess in den Mittelpunkt rücken. Ich habe da jetzt noch kein fertiges Modell, aber ich glaube, das sollte die Richtung sein.
Sie hatten es vorhin schon angedeutet und ich bekräftige meine Frage nochmal. Was halten Sie von der Diskussion, dass Abitur und Prüfungen und Abschlüsse heute verschenkt werden?
Ich war ja ein paar Jahre im sächsischen Kultusministerium auch für eine Schulart zuständig. Und ich habe ja gesehen, wie sich die Zahlen entwickelten, gerade in Sachsen, und das wird in anderen Bundesländern nicht anders sein, der sogenannten 1,0er.
Ja, genau.
Das ist immer ein guter Maßstab. Als ich das letzte Mal dann mit bei der Zeugnisausgabe war, da waren es über 200 in Sachsen, die dieses bekamen. Allgemeinbildendes Gymnasium, berufliches Gymnasium, Fachoberschule zusammengenommen. Das war also sehr hoch. Und das war ein Prozess. Wir haben die gar nicht mehr in den Landtag gekriegt. Mittlerweile findet das in der Frauenkirche statt, weil es gar keinen Platz mehr gibt in Dresden dafür. Das ist aus meiner Sicht nicht die Widerspiegelung der Realität. Wir haben momentan die Situation, dass wir in zwei Richtungen gehen. Und zwar, wir haben eine große Delle in der Mitte. Wir haben eine große Spitze. Ja. Und wir haben eine große Menge an jungen Menschen, die, ich sag's jetzt mal mit meinen lapidaren Worten, abgehängt sind. Aber diese Zwischenebene, also der Dreierbereich, der klassische befriedigende Bereich, der fehlt uns. Also wir haben die, die große Probleme haben, die ins Übergangssystem gehen, die auch Abschlüsse nicht schaffen. Und wir haben auf der anderen Seite durchaus eine große Leistungsstärke an der Spitze. Ob die so stark ist, wie es die Zahlen sagen, das bezweifle ich. Und insofern ist schon die Frage, nach 30 Jahren, wenn ich mir meine Arbeiten aus meinen ersten Jahren, 95, 96, nehme, das würde ich heute nicht mehr fragen. So ehrlich muss ich sein, das ist vielleicht gefühlt, ich bin kein Wissenschaftler, der das tut, aber wenn ich diese Frage stelle, ich habe sie mittlerweile in mehrere Fragen auseinandergenommen, ich habe sie abgeschwächt, ich habe die Punkteausbeute reduziert. Das heißt tatsächlich, dass ich glaube, dass wir in unserem Level heruntergegangen sind. Die Frage ist nur, warum haben wir das gemacht? Haben wir das gemacht, weil die Schüler schwächer geworden sind? Stichwort Geduld, Stichwort Konzentrationsvermögen, Stichwort Intelligenz. Oder haben wir das gemacht, weil unsere jungen Menschen unter ganz anderen Einflüssen stehen, die von ihnen ganz andere Herausforderungen erwarten, die wir vielleicht mit unseren Abfragen gar nicht mehr abbilden können? Das Wissen eben gar nicht mehr so wichtig ist, weil ich sagen kann, ich frage mal die KI oder ich frage mal Google, was ja nichts anderes ist, und habe sofort die Information. Das heißt, wir haben dort einen Fokus und deshalb die Anforderungsniveaus des Gymnasiums sagen es ja, ne, dass man auf Anforderungsniveau 3 eigentlich dann tatsächlich reflektiv arbeiten soll, auch kreativ arbeiten soll, dass wir viel stärker in diese Richtung gehen müssten und all die klassischen Arbeiten sozusagen gar nicht mehr in den Mittelpunkt stellen, sodass ich glaube, dass am Ende das Bild, was wir, wenn wir die gleiche Arbeit nehmen, dann würden wir sagen, ja, es ist schwächer geworden. Aber wir müssen sehen, es hat sich auch die Erwartungen der Gesellschaft und die Erwartung auch der Berufsausbildung oder der Studien gewandelt. Das heißt, wir haben eine andere Zielrichtung und deshalb müssen wir mit anderen Fragen rangehen. Und diese Flexibilität ist ja gut, dass wir sie haben. Also so gesehen möchte ich mich nie ganz hundertprozentig auf den Standpunkt stellen, dass unsere Schülergeneration jetzt schwächer ist als früher, sondern sie hat andere Herausforderungen zu meistern.
Ich habe 1979 mein Abitur mit 1,2 gemacht. Also ich wäre wahrscheinlich nicht in die Frauenküche eingeladen worden, aber ich bin trotzdem ein Diplomschüler geworden. Das gab es zu DDR-Zeiten mit 2,2 noch im Zeugnis. Aber ich habe danach irgendwann mal, als ich festgestellt habe, was die Schüler in der heutigen Zeit in Deutsch haben, habe ich mal Albträume gehabt, dass ich das Abitur in Deutsch nochmal ablegen muss, weil das hätte ich nicht geschafft. Ja. Gleichzeitig weiß ich aber auch, was ich im Abitur oder schon in der 10. Klasse in der Mathematikprüfung geschrieben habe. Und das würden unsere Schüler heute nicht schaffen. Das wären andere Sachen gewesen. Und wobei auch, sag mal, viel mehr Rechnung dabei war und weniger diese Schlussfolgerungen und Erklärungen, die man da abgeben muss, das spielte damals überhaupt keine Rolle. Kommen wir mal noch zu dem anderen Thema, was uns beide ja betroffen hat und betrifft. Wir haben den Weg des Lehrerwerdens getroffen. Wir sind Lehrer geworden. Wir haben die Lehrerausbildung absolviert. Wir wissen beide heute, dass eine der größten Herausforderungen die Suche nach neuen Lehrkräften ist. Sowohl Lehrerausbildung als auch Lehrermangel, Problemseiteneinsteiger, alles das sind Themen, die sehr viel Explosionsgefahr in sich tragen, was auch in der Gesellschaft diskutiert wird. Wie sehen Sie dieses Problem? Wie können wir das angehen? Was haben wir vielleicht auch falsch gemacht und was muss sich ändern?
Das ist natürlich ein sehr weites Feld und ich betrachte das natürlich jetzt vorrangig aus dem Blickpunkt einer berufsbildenden Schule. Wir haben ja verschiedene Lehrämter in Deutschland und wir als berufsbildende Schule sind leider auch ein Bereich neben den Förderschulen, neben den Oberschulen oder Mittelschulen, wie sie heißen, wo es einen großen Lehrermangel gibt. Den Lehrermangel gibt es zumindest objektiv nicht ganz so extrem in Gymnasien und mittlerweile zum Glück auch nicht mehr so in den Grundschulen, aber in diesen anderen drei genannten. Das heißt, ich betrachte das mal aus diesem Aspekt und da ist es leider so, eigentlich wird niemand Lehrer in einer berufsbildenden Schule, der sie nicht selbst absolviert hat. Also es würde keinem Gymnasiasten eines allgemeinbildenden Gymnasiums vermutlich einfallen, wenn er nicht durch irgendwelche Umwege dahin käme, an eine berufliche Schule zu gehen oder eine berufliche Fachrichtung wie Elektrotechnik oder Metall- und Maschinentechnik oder Fahrzeugtechnik zu studieren oder auch Wirtschaft und Verwaltung. Das heißt, das ist immer mit einer Interessenlage verbunden. Das ist ein berufliches Gymnasium ein guter Weg dahin, weil man dort einen entsprechenden Leistungskurs hat. Also das ist das erste Problem. Und das Gleiche gilt auch für Oberschule. Jemand, der ein Gymnasium besucht hat und ich brauche ein Abitur, um Lehrer zu werden, auch wenn man das sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen mittlerweile aufweicht, jemand, der die Oberschule besucht hat, wird nicht Lehrer, wenn er kein Abitur hat. Das heißt, er muss eigentlich die Oberschule und das berufliche Schulzentrum besucht haben. Und insofern, das ist unsere Klientel, an die müssen wir ran. Also ich denke, wir haben über viele Jahre vieles falsch gemacht. Wir wissen, dass die Vorurteile über Lehrer sehr groß sind. Ich glaube auch, dass unser Bild in der Öffentlichkeit schwierig ist. Ich muss leider zugestehen, dass manchmal sehr viel Wahres daran ist. Ich erlebe das auch selbst bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass dort auch eine Mentalität eintritt. Ich nenne das immer die sogenannte Jobber-Generation. Also die kommen, rasten ein und dann bleiben sie 40 Jahre so. Das kann es natürlich nicht sein. Lehrer sein muss heute heißen, ich muss flexibel sein. Und das ist eine große Herausforderung. Also wenn ich mich in Deutschland um MINT-Berufe oder Ähnliches kümmere, dann rede ich häufig eigentlich über den Umgang mit Maschinen, aber nicht mit Menschen. In Deutschland sind Berufe, die mit Menschen zu tun haben, in der Regel nicht so hoch angesehen. Das sehen wir in der Pflege, das sehen wir im Krankenhaus, das sehen wir in der Bildung. Das ist irgendwie, ja, das muss es auch noch geben. Das ist das erste Verständnis. Wer nimmt einen Beruf wahr, der nicht so eine große Anerkennung hat?
Kommen wir dann nochmal auf die Lehrerausbildung zurück. Wir hatten schon angefangen, uns über diese Problematik zu unterhalten, gerade auch was die Qualität der Lehrerausbildung betrifft und was die Problematik Seiteneinsteiger betrifft. Was halten Sie von der Situation und wie können wir in den nächsten Jahren neue Lehrer generieren?
Also ich bin in sehr vielen Runden mit der Universität, mit der Lehrerausbildungsstätte, weil mir das am Herzen liegt. Wir haben sehr häufig Praktikanten, wir haben schulpraktische Übungen, wir haben Referendare, wir sind Ausbildungsschule, wir haben in Sachsen ein Modell, das heißt Schulassistenz Q, wo junge Menschen begleitet werden während ihres Studiums, indem sie in den Freistaat eingestellt werden als Sachbearbeiter und 2 Tage in der Schule und 3 Tage im Studium sind. Das heißt, überall sind wir involviert, weil mich das sehr, sehr umtreibt. Grundsätzlich sind wir als berufsbildende Schule in einer Sondersituation, was die Seiteneinsteiger betrifft. Wenn wir also, und ich habe ja zum Beispiel einen sehr großen Bereich der gewerblich-technischen Berufsausbildung im Bereich Kraftfahrzeugtechnik oder Umwelttechnik oder Bautechnik. Wenn ich dort natürlich jemanden bekomme, der praktische Erfahrungen hat, der auch an Kammern, Handwerkskammer beispielsweise oder Industrie- und Handelskammer schon Prüfungen abgenommen hat, der selbst einen Ausbildereignungsschein hat, dann sind das Leute, die sind natürlich sehr gut geeignet, in der Fachpraxis hier zu unterstützen und haben einen guten Weg in die Schule hinein. Und ich muss sagen, wir haben im letzten Jahr eine ganze Reihe von Seiteneinsteigern gewonnen. Das ist ein Gewinn für Schule. Das geht so weit, dass wir Kollegen haben, die sind Architekten gewesen. Die hat man 2 Fächer zuerkannt, in dem Fall ist es also Bautechnik und Kunsterziehung. Das bringt ein Wissen an Praxisnähe in die Schule hinein, das möchte ich nicht mehr missen.
Okay.
Auch quantitativ ist es eine große Rolle, weil wir gar nicht mehr so viel grundständig Ausgebildete haben. In Sachsen beginnen jedes Jahr, gerade für den berufsbildenden Bereich, etwa 100 Studierende, das Lehramt an berufsbildenden Schulen zu studieren. Von denen studieren etwa 2 Drittel im Bereich Sozialpädagogik, Gesundheit und Pflege. Das ist schwierig, aber dort, wo wir jetzt gerade den Mangel haben, Wirtschaft und Verwaltung, gewerblich-technisch, dort sind sehr, sehr wenige Studierende. Und dann wissen wir ja das Eisbergprinzip, wer kommt am Ende denn tatsächlich zum Ziel? Wer hat auch einen Erfolg? Und dass das Studium auch nicht so stark auf das Lehrerstudium, es ist rein auf Diplombildungsgänge oder auf Examensbildungsgänge ausgerichtet, aber oder auf Master, aber nicht auf das, was wir in Schule brauchen. Da wünschte ich mir mehr. Denn in der Technischen Universität Dresden, wo beispielsweise die Berufsausbildung unserer Studierenden stattfindet, da sind die Lehramtsstudierenden mittlerweile die größte Studierendengruppe. Also das, damit hausiert auch diese Exzellenzuniversität, dass man das tut. Aber ich sehe keine Spezifik der Förderung innerhalb der Universität. Da wünschte ich mir mehr Exzellenz, das will ich ganz klar sagen. Und ich glaube, da kann die Universität einiges tun. Man muss nicht das volle Elektrotechnikprogramm abspulen, um Lehrer für Elektroniker zu sein. Man muss vieles wissen. Aber es wird immer vom Level eines Abiturs ausgedacht. Ich muss quasi alles wissen. Das muss ich aber nicht in einer Schule, mal abgesehen davon. Und die Verzahnung natürlich zwischen den Phasen, erste, zweite, dritte Phase, die müsste noch weiter verstärkt werden. Wir sind da dran, aber es ist ein weiter Weg. Und Seiteneinsteiger, ich muss wirklich sagen, also ich bin sehr dankbar, dass wir es haben, dass es auch weiterhin geben wird, obwohl wir jetzt in so einer Situation sind, dass man Angst hat, wenn wir die alle einstellen, dann haben wir keinen Platz mehr für die grundständig Ausgebildeten. Das ist also wieder eine schwierige Situation, weil irgendwann, Sachsen ist auch klamm, so wie alle anderen Bundesländer, natürlich das Geld nicht mehr da ist, um neue Kolleginnen und Kollegen einzustellen. Das kennen wir ja. Ich selber habe das selber auch durcherlebt als Kollege, dass ich Glück hatte, damals den Fuß in die Tür zu bekommen. Wir werden aus diesem Lehrermangel sicherlich in einen Lehrerüberfluss wieder wechseln. Und das klug zu gestalten, das wäre in der Lehrerausbildung gut zu verorten, aus meiner Sicht.
Ich kann mich erinnern, das muss in den Anfang, Mitte der 70er Jahre schon mal gewesen sein in der Bundesrepublik Deutschland.
Immer wieder. Ja.
Die Lehrerschwemme.
Ja, naja, aber es ist natürlich verständlich, ne, dass man jetzt alles versucht, um Lehrer auszubilden, zu generieren. Aber wenn die fertig sind, in 5, 6, 7 Jahren, wenn wir mal überlegen, mit dem Vorbereitungsdienst, erstes, zweites Staatsexamen,
gibt's dann mehr so viele Schüler.
Ist die Situation verändert. Ne? Dann ist die Situation verändert. Und dann stehen die da und dann brauchen wir sie nicht mehr. Das ist also auch nicht ganz geschickt, was wir da machen. Mit sehr viel mehr Fingerspitzengefühl wünschte ich mir dort. Oder eben eine Breitbandausbildung, das ist auch ein Einsatz, woanders möglich wäre.
Herr Bastian, jetzt Butter bei die Fische. Komma weil.
Ja.
Versuchen Sie mal zusammenzufassen, was hat es mit Ihren philosophischen Grundgedanken zum Komma oder zum Komma weil zu tun, worüber wir uns jetzt gerade alles unterhalten haben?
Also grundsätzlich bin ich jemand, der natürlich immer die Frage stellt, warum? Ja? Und Komma weil sagt ja nichts anderes. Und vor vielen Jahren, als ich noch im allgemeinbildenden Gymnasium war, gab es für jeden Kollegen so eine Kurzbezeichnung und meine war eben Komma weil. Das war der Herr Bastian, weil ich fast immer, wenn ein Schüler eine Behauptung aufstellt, eine These formuliert, irgendeinen Satz sagt und immer gesagt, Komma weil, und dann fragende Gesichter enden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer haben, dass wir fragende Gesichter haben, egal ob es Kollegen sind, ob es im wissenschaftlichen Bereich ist, ob es im Unterricht ist, dass wir uns immer fragen müssen, warum ist denn das so? Wie ist denn das dazu gekommen? Was haben wir denn da gemacht, dass es so weit gekommen ist? Oder was haben wir vielleicht falsch gemacht? Oder warum finden wir das falsch und wie müssten wir es ändern? Das heißt also, dieses Komma weil impliziert eigentlich diesen permanenten Wunsch zu fragen, was ist bisher gewesen, was haben wir richtig, was haben wir falsch gemacht und wie können wir es besser machen und wohin können wir gehen? Das ist für mich so ein Indiz. Und ich habe vor vielen Jahren noch in DDR-Zeiten, ich bin ja auch jemand geboren in DDR, da habe ich gelesen, Karl Marx hat mal die Frage, seine Lieblingsfrage gesagt, immer fragen, warum. Und das ist eigentlich etwas, was ich gut fand. Und das ist etwas, was sich bei mir in diesem Komma weil ausdrückt, dass ich immer hinterfrage und manchmal auch natürlich nicht zum Wohlwollen derjenigen, die diese Frage abbekommen. Aber das ist, glaube ich, das, was den Menschen im Innersten vorantreibt, das war so ein bisschen frei nach Goethe. Ja. Und ich glaube, das ist das, was mich auch zusammen, auch weiterhin nach 30 Jahren immer noch in diesem Beruf und auch in meinem Leben vorantreibt.
Ich hatte viele Jahre den Begriff Intus, der laufende Meter, weil ich mit 1,50 Meter ja. fast nie zu sehen war, aber ich war immer zu hören.
Auch gut, ja. Ne? Laut und gut hören, der hört alles. Genau. Das höre ich auch sehr gerne, genau. Ne? Wenn man vorne steht und irgend hinten einer flüstert. Also manchmal sind die Ohren nicht so, aber das hören viele. Also da hat man schon so eine gewisse Fokussierung.
Ich möchte gerne unser Gespräch beenden. Es war faszinierend und ich habe viel gelächelt, viel geschmunzelt, auch gelacht, weil es bestätigt sich immer wieder, dass es eine der schönsten Berufe sein kann. Und aus verschiedenen Perspektiven gesehen, findet man immer wieder etwas Neues. Und ich habe gerade heute wieder ganz viel dazugelernt. Vor allen Dingen, was das schön. Komma betrifft. Mein Resümee. Ein Komma kann den Bedeutungsgehalt eines Satzes präzisieren. Über das Komma wurde sogar ein Buch geschrieben im Zusammenhang mit der Geschichte der Philosophie. Wissen Sie das?
Habe ich jetzt nicht gehört, aber Sie wissen das besser.
Ich habe es mir nur angeguckt, das war total interessant.
Ja.
Da ging es wirklich darum, nicht nur diese Pause zu sehen, sondern auch die Präzision, die Genialität, die in dem Komma drin steckt, was auch die Gedankengänge betrifft. Wenn man das so nimmt, dass das Komma die Voraussetzung oder die Grundlage ist für die Geschichte der Philosophie, dann ist das Komma auch die Grundlage der Pädagogik, denn die ist ja aus der Philosophie erwachsen.
So könnte man sagen, ja.
Und zum Schluss muss ich Ihnen noch sagen, ein Komma kann sogar fliegen. In Vorbereitung auf jedes Gespräch gucke ich immer so ein bisschen rum, was mir zu diesem Thema genannt wird. Und dann habe ich festgestellt, es gibt Kommas, die fliegen können. Und genau das wünsche ich uns, diese Flexibilität, diese Stärke und auch diese Möglichkeiten, die ein Komma bietet, für uns zu nutzen als Pädagogen, für unsere Schüler da draußen, für die Eltern, für alle, damit unsere Gesellschaft voranwächst. Denn, und jetzt kommt die Auflösung, dieses Komma, was fliegen kann, ist ein Schmetterling. Der Schmetterling sieht eigentlich aus wie ein trockenes Blatt. Und wenn er die Flügel öffnet, dann hat er lauter weiße kleine Striche. Und deshalb heißt er Kommaschmetterling.
Wunderbar.
Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns immer eine gute Zeit und dass unsere Kommas auch mal anfangen zu fliegen.
So möge es sein.
Herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Dr. Nolte. Alles Gute.
Danke.
Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mutmachgeschichten. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Nolte, bekannt als Rino Mutmacherin.